Also mental bin ich persönlich 15. Biologisch bin ich 53. Also, nein, ich muss sagen, kalendarisch bin ich 53. Aber auch biologisch? Neue Tests könnten vielleicht etwas anderes vorhersagen. Darüber sprechen wir. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, also, dass wir beide Kindsköpfe sind, ich glaube, du bist etwas älter. Du bist wahrscheinlich 18 oder 19, würde ich sagen, psychologisch. Ich habe ja gesagt, ich bin 15. Aber jetzt gibt es die Theorie, ob das beweisbar ist und ob das testbar ist, das ist nochmal eine andere Sache. Aber es gibt die Theorie, dass es sein könnte, ich bin 50 oder 60, aber biologisch ist mein Körper viel jünger. Oder, Gott bewahre, älter. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das muss ja wahrscheinlich mit irgendwelchen Normwerten zu tun haben, dass man sagt, ein 50-Jähriger müsste im Körper so und so sein. Und alles, was davon positiv oder negativ abweicht, ist dann älter oder jünger. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Moment, da verstehe ich jetzt nicht, dass du das nicht verstehst. Wir altern.
Ja.
Jetzt muss man darüber reden, was das überhaupt heißt, dass wir altern.
Ja.
Aber es ist ja relativ.
Das heißt, dass wir beide Meniskus-Schwierigkeiten haben. Das heißt das, Magnus.
Unter anderem. Unter anderem. Aber es ist ja wenig überraschend eigentlich, dass das reine biologische Älterwerden, also die Summe der Herzschläge oder so, nur ein Faktor dabei ist, sondern dass wir also tatsächlich durch unser Verhalten, durch unsere Ernährung, durch unsere Umwelt, durch andere Faktoren diesen Alterungsprozess möglicherweise mit beeinflussen. Und das ist eben auch so.
Ja, das verstehe ich. Aber jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt ein Auto kaufe und ich kaufe ein Auto, was 20 Jahre alt ist, dann sage ich ja auch nicht, hey, dieses Auto ist 20, aber eigentlich ist es erst 14 Jahre alt. Sondern ich sage, es ist 20 Jahre alt, aber es hat sich gut gehalten. Zum Beispiel wenig gefahren, Garagen gepflegt oder so. Aber bei Menschen fangen wir jetzt an zu sagen, ja, eigentlich ist er gar nicht 50. Er ist vielleicht nur 44, sagen meine Tests. Also du hast gesagt, das wundert dich, dass ich es nicht verstehe. Dann sag mir doch, woran machen wir Alter denn fest? Jenseits der Kerzen auf der Torte.
Ja, wobei ich das Beispiel mit dem Auto gar nicht so schlecht finde, weil die Vergleichbarkeit ist vielleicht sogar mehr, als man denkt. Also du kaufst ein Auto, ein gebrauchtes Auto. Ich habe in meinem Leben immer nur gebrauchte Autos gehabt, weil ich neue zu riskant fand. Also bei meinen war die erste Schramme schon mit drin. Das fand ich sehr erleichternd.
Ja, und sie sind ja auch teuer, neue Autos, müssen wir einfach mal sagen.
Genau. Und in dem Moment, in dem du den Schlüssel umdrehst, verliert das Auto 20% seines Wertes. Also wie auch immer. Aber es ist ja dann schon so. Also dieser Wagen ist, weiß ich nicht, 10 Jahre alt. Aber er ist, ich glaube, Scheckbuch gepflegt, sagt man, wie auch immer.
Ja.
Ganz präzise gepflegt. Und dann weißt du, dass die Lebenserwartung in Anführungsstrichen dieses Autos...
Scheckheft. Scheckbuch ist das, womit man Geld irgendwie verteilt hat. Ja.
Scheckheft gepflegt, sehr gut. Genau. Und dann weißt du, dass dieses Auto wahrscheinlich sehr viel länger halten wird als eine so heruntergekommene Kiste, die aber auch nur 10 Jahre alt ist. Und das ist bei uns Menschen eben ähnlich. Es gibt eben die heruntergekommenen Kisten und es gibt die Scheckheftgepflegten. Und dann gibt es aber noch viele Faktoren, die noch hineinspielen. Aber grundsätzlich gibt es diese Unterschiede. Also die Kerzen auf der Torte sind einer der Faktoren, aber eben nur einer.
Das meinte ich ja. Was man eigentlich meint, ist, mit der ist 44, meint man, er hat nicht die Verschleißerscheinungen, die ein 50-Jähriger hat, sondern verglichen damit ist er eben Scheckheft gepflegt. Ja? Ein Garagenmensch. Wenig gefahren zum Beispiel. Immer nur das Gute, super getankt und so. Wobei tanken, speziell Alkohol, ist glaube ich nicht so gut. Also jetzt gibt es neue Tests. Ich hatte dir einen Artikel geschickt, das ist jetzt vor allem in den USA, da wird ja aus allem Geld gemacht, gibt es jetzt für wenige $100. Ist immer noch viel Geld, aber immerhin gibt es Tests, womit man zum Beispiel bestimmen kann, wie alt die eigenen Zellen sein sollen. Und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so richtig verstanden. Kannst du dir erklären, wovon da überhaupt die Rede ist? Denn unsere Zellen im Körper werden doch sowieso ständig erneuert, habe ich gedacht. Das heißt, man untersucht irgendwelche Zellen und könnte dann eine Zelle finden, die gerade gestern erst erneuert wurde, da würde man sagen, der ist im Prinzip, ist der ein Tag alt, dieser Mensch.
Nee, es gibt zwei Faktoren, die relativ, naja, so neu ist die Erkenntnis nicht, aber die man eben auch messen kann, die man testen kann. Mhm. Das eine ist die Länge der Telomere, das sind so diese Zündschnüre am Ende der DNA-Stränge. Okay. Wobei das natürlich Quatsch ist und sehr verkürzt, aber von der Funktion her so ein bisschen ähnlich. Also diese Telomere, das sind so eine Art Schutzkappen am DNA-Strang.
Okay.
Und diese Schutzkappen verkürzen sich. Und sie verkürzen sich mit dem Alter.
Okay, also das ist im Prinzip eine Schutzkappe, die, weil sie etwas schützt, dann mehr oder weniger abgeschrabbelt wird. Kann man sich das so vorstellen?
Naja gut, also...
Oder ist es ein Countdown? Ist es ein Telomer-Countdown? Werden die einfach wie so Raketenstufen gezündet werden, dass man weiß, alle paar Jahre verliert die Zelle das? Oder ist es wirklich ein Verschleißprozess?
Es ist irgendwie eine Art von Verschleißprozess. Und der läuft aber nicht immer gleich ab. Also der kann unterschiedlich ablaufen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du nach 10 Jahren denselben Telomerverlust hast, zwangsläufig, wie ich ihn nach 10 Jahren habe oder wie auch immer, sondern das kann unterschiedlich sein. Und das alles erlaubt keine Vorhersage auf deine zukünftige Lebenserwartung. Aber es gibt Hinweise auf deine zukünftige Lebenserwartung und dann eben in Anführungsstrichen auf dein biologisches Alter. Und da gibt es noch den Bereich Epigenetik. Epigenetik ist auch komplex. Das ist im Grunde Genaktivität ohne Veränderung der Gene. Und da gibt es tatsächlich im Laufe des Alters, im Laufe des Lebens, gibt es dann so Modifikationen der Erbsubstanz. Das sind keine...
Ja, das habe ich gelesen, da war ich auch ganz verwirrt. Also bestimmte Teile unserer DNA werden an- und ausgeschaltet im Laufe unseres Lebens. Leider stand in dem Artikel nicht, warum. Ja, ob das einfach so passiert oder ob da ein Plan dahinter steckt.
Genau, das ist die Epigenetik, also nicht die Genetik. Also du hast gewisse Gene und diese Gene legen fest, Aussehen, Verhalten, wie auch immer... Der Verhalten nun am wenigsten, aber jedenfalls Größe und
Neigung zu bestimmten Krankheiten.
Genau. Und das ist die Genetik. Die Gene hast du von deinen Eltern und Punkt. Und die Epigenetik ist eben ein Vorgang, der mit diesen Genen spielt, mit den vorhandenen Genen spielt, ohne sie zu verändern. Anschalten, abschalten, leicht verändern, modifizieren, aber eben nicht mutieren. Also nicht so verändern, dass es zum Beispiel weitergegeben würde. Glaube ich jedenfalls nicht weitergegeben wird bei der Vererbung. Das ist die Epigenetik. Und diese Faktoren kann man. Und das ist eben das neue Messen. Also man kann diese molekularen DNA-Veränderungen messen. Es gibt noch andere Faktoren. Es gibt ganz banale Faktoren, die mit deinem biologischen Alter dann eben auch zu tun haben. Also so banale Dinge wie Blutdruck. Also hoher Blutdruck lässt sich schneller altern. Und das kann man messen und man kann auch die Elastizität der Gefäße messen und hat dann einen sehr relevanten und sehr schlichten Marker. Gelenkbeweglichkeit, wir sprachen über Menisken und so weiter. All diese Dinge tragen dazu bei. Aber diese Faktoren, Länge der Telomere und diese epigenetische Uhr, die kann man messen. Und die wird dann gemessen und dann kriegst du ein biologisches Alter, wenn du diese Tests machst. Und die Frage ist ja erstmal, wie gut sind die Tests? Und das kannst du ja nicht messen oder nicht festlegen, weil dann müsstest du ja dein biologisches Alter und dann müsstest du warten, bis du tot bist und dann weißt du, wie gut der Test war.
Ja.
Unbefriedigend.
Naja, sagen wir mal so, es gibt ja einen Streit unter den Leuten, die diese Tests entwickelt haben und verkaufen wollen und auch andere Leute. Und ich weiß, dass einer der Pioniere, ein Dr. Horvath, der das wohl mitentwickelt hat, dieses Verfahren, der sagt ganz klar, das Geld kann man sich sparen, weil diese Art Tests sind nur für große Gruppen von Leuten gedacht. Also wir können halt untersuchen, dass bestimmte größere Gruppen von Leuten, da werden halt viel von diesen oder jenen Genen an- oder abgeschaltet und so weiter und so fort. Aber das ist ja extrem nicht das Versprechen. Ich glaube auch, also man kann ja nichts dagegen machen, wenn ich jetzt statt 53 doch 63 bin, genetisch. Ja, aber sagen wir mal so, ich glaube, Leute machen das natürlich, weil sie hoffen, dass sie bestätigt bekommen, dass sie eigentlich jünger sind. Und dann geht es ihnen einfach besser, weil sie denken, sie werden länger leben. Oder? Das vermutlich ist der Beweggrund erstmal.
Ja, genau. Insofern ist dieser Test super, wenn das Ergebnis in allen Fällen das ist, dass du jünger bist, als es im Pass steht. Das ist dann für deine Psyche gut.
Wir haben ja auch gelesen in dem Artikel, wenn man es nicht macht, macht man einfach noch einen Test. Weil es gibt Leute, die mit dem gleichen Genmaterial 10 Jahre unterschiedlich waren in der Prognose.
Das ist ja die entscheidende Aussage. Bei einem dieser Kongresse stand jemand auf und hat gesagt, er hat 2 Tests gemacht und die unterschieden sich eben um 10 Jahre.
Blöd.
Ja, genau. Er hat den 2. Test nicht 10 Jahre später gemacht, sondern zeitgleich, mehr oder weniger. Ja. Und sie unterschieden sich um 10 Jahre. So viel erstmal zu der Zuverlässigkeit der Aussage. Ja. Und das Zweite ist, wofür sind die Dinger eigentlich entwickelt worden? Ja, du hast ja recht. Dann stehst du da mit deinem biologischen Alter doof rum und weißt nicht, was du tun sollst. Ganz stimmt es nicht. Ja. Aber zunächst sind sie entwickelt worden für große Gruppen von Leuten, richtig?
Ja.
Einfach um den Erfolg von bestimmten Anti-Aging-Dingen zu testen. Und das ist ja wiederum auch logisch. Also wenn du irgendwelche Therapien hast, bei denen du glaubst, das könnte das Leben von Leuten verlängern, dann willst du ja auch nicht darauf warten, bis die tot sind, um zu wissen, ob es das verlängert hat oder nicht, sondern du könntest durch diese Tests eine Veränderung des biologischen Alters oder des biologischen Alterungsprozesses günstigstenfalls bemerken. Mhm. Und das ist einfach der Sinn gewesen von diesen Tests. In einer großen, großen Gruppe eine statistische Auswertung. Das ist ja auch plausibel. Nur wenn du eben persönlich, dann wird's kritisch.
Und was ich halt interessant finde, ist, dass wir eigentlich durch diese ganze Forschung, also sowohl die Tests als auch die Epigenetik, vieles von dem lernen, was wir eigentlich schon wissen. Ne? Also, dass zumindest statistisch bei großen Gruppen von Leuten man sagen kann, Alkohol und Nikotin sind keine guten Faktoren, was die Zellalterung anbelangt, zum Beispiel. Aber dafür muss man nicht $300 ausgeben. Das wissen wir jetzt schon. Ne?
Das wissen wir jetzt schon. Und es gibt auch andere Marker im Blut. Also die kann man ja auch verändern zum Beispiel, also wenn du in Richtung Diabetes gehst oder so. Aber dann kommst du darauf zurück, dass du eigentlich auch zu deinem Hausarzt gehen kannst und sagen kannst, mach doch mal ein großes Blutbild bitte. Und da sind diese Marker, diese einfachen Marker ja mit drin. Und die sind durchaus sehr aussagekräftig. Und das sind genau die Marker, an denen du drehen kannst. Also insofern spricht viel dafür, nicht einen $300-Test im Internet zu bestellen und nach Amerika zu schicken, sondern tatsächlich zu deinem Hausarzt zu gehen, ein großes Blutbild zu machen und dann dir von ihm die Ergebnisse dieses Blutbildes erklären zu lassen. Das ist das Problem bei diesen anonymen Tests ja auch, diesen genetischen Tests ja auch. Du kriegst ein Ergebnis und weißt nicht, was das heißt.
Was ich mich auch obendrein frage immer, also an dieser Stelle natürlich, ist, das eine ist, es gibt ja so viele Faktoren, die das beeinflussen können. Und bis jetzt denkt man, glaube ich, auch, dass dieses Alter oder dieser Alterungsprozess in den Zellen, wenn er überhaupt so aussagekräftig ist, wie wir im Moment denken, dass der eben nicht reversibel ist. So, aber jetzt könnte ja sein, du hast jetzt ein furchtbares Lotterleben geführt, Magnus, und du bist einfach viel älter als ich genetisch.
Ja.
Ja. Jetzt könnte es aber auch sein, du hörst auf, dieses Lotterleben zu leben und du bist ja noch nicht uralt und auch noch nicht todkrank. Du machst jetzt ganz viel Sport, du trinkst jetzt keinen Alkohol mehr, du hörst auf endlich mit diesen dicken Monte Cristos, die du jeden Tag auf Lunge ziehst und so weiter. Machst deine Lebensumstände toll und in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel altern deine Zellen so gut wie gar nicht. Und ich hingegen gerate auf die schiefe Bahn, genieße das Berliner Nachtleben und so. Also ich will nur damit sagen, man hat ja eigentlich nicht so viel von dem, was in so einem Test rauskommt, selbst wenn er spezifisch wäre, sondern wenn ich einfach die Chancen dafür erhöhen möchte, dass ich lang und gesund lebe, dann sollte ich einen Lebenswandel führen, pflegen, meinen Lebenswandel ändern, wenn ich ihn noch nicht habe und so, der eben wenig Stress, schöne Bewegung, gute Ernährung und all das, viel Schlaf, all das, was wir kennen, ne? Sozialkontakte, darauf weißt du immer wieder hin hast. Und wie gesagt, auch da würde ich sagen, das wissen wir alles schon vorher. Die Frage ist eher, wird man irgendwann einen Test entwickeln, der nicht nur sagt, wo die Zelle besonders dran altert oder gealtert ist, sondern auch woran es liegt. Das wäre natürlich toll, wenn man sagt, genau du, Magnus Heyer, solltest keinen Wein mehr trinken. Dann hören deine Zellen auf zu
altern. Ja, Moment.
Das wäre tragisch für dich, aber präzise.
Also damit käme ich zurecht. Nein, du hast natürlich völlig recht. Also grundsätzlich wissen wir, dass die Zellalterung durch Dinge wie Zigaretten und Alkohol massiv beschleunigt wird. Das ist einfach so.
Und Stress mit Sicherheit auch, oder?
Ja, durchaus auch. Ja. Also dauerhafter Stress. Also so punktueller Stress ist eigentlich ganz gesund. Dauerhafter Stress ist es ausdrücklich nicht. So. Mhm. Aber jetzt ist es natürlich richtig. Es wäre schön zu wissen, aber im Vorfeld auch genetisch zu wissen, welche dieser Faktoren für dich besonders relevant sind. Also es gibt ja Leute, die Geschichte hat man ja ständig. Also mein Opa hat Kette geraucht und er ist 80 geworden.
Sagen vor allem auch die Enkel von Helmut Schmidt gerne.
Ja, genau. Und ich sag's ja auch gerne, weil ich nicht Raucher bin, aber bei meinem Opa war es auch so. Opa starb, ich glaube, mit 79. Und er starb wirklich mit einer Zigarette in der Hand. Und im Kreis seiner Familie, das heißt, er ist tatsächlich zu uns gekommen, zu Fuß, also mit dem Bus und dann zu Fuß, saß bei uns im Sessel, wir Kinder lagen schon im Bett, ich war 7. Und dann starb der mit einer Zigarette in der Hand, die fiel ihm runter und brannte ein Loch in den Sessel, in dem er saß. Der war vom eigenen Tod völlig überrascht worden. Und mit 79, obwohl er wahnsinnig viel geraucht hat, in der Nachkriegszeit hat der Tabak selber angebaut, in Ickern im Garten. Und die ganze Wohnung hing voller Tabakblätter, die getrocknet werden mussten.
Jetzt muss man aber natürlich sagen, fairerweise, wir wissen nicht, wenn dieser Mann nicht geraucht hätte, ob er nicht vielleicht 99 geworden wäre.
Erstens. Und zweitens bin ich sicher, dass Helmut Schmidt, wenn der nie geraucht hätte, heute noch leben würde und mit Sandra Maischberger über was weiß ich diskutieren würde.
Oder vielleicht auch Kanzlerkandidat der SPD wäre.
Das wäre für die SPD nicht das Schlechteste.
Ja, also das ist ja kein politischer Podcast, aber genau. Nee, aber das ist eben das Interessante. Es gibt eben bis auf Zwillinge, da hat man 2 oder Drillinge, da hat man 3, aber die sind auch schon selten, gibt es eben Leute nicht mit einer identischen genetischen Verfassung. Und deswegen ist es so wahnsinnig schwer zu sagen, was passiert, wenn man dieses macht oder jenes lässt. Ne?
Das ist nämlich auch das Problem bei diesen Tests. Sie zeigen zelluläre Veränderungen, aber wir wissen nicht genau, wie relevant die zellulären Veränderungen für Einzelpersonen sind. Wir wissen, wenn wir eine riesige Gruppe haben und wenn wir einen statistischen Mittelwert bilden, dann können wir die Bedeutung dieser Veränderungen einschätzen. Aber bei Individuen wissen wir es nicht. Möglicherweise ist es eben so, dass mein Opa massive zelluläre Veränderungen hatte, aber ihm das aus irgendwelchen unbekannten Gründen nicht viel ausgemacht hat. Wir haben ja noch einen anderen Test sozusagen in der Hinterhand. Ganz häufig, ehrlich gesagt, kannst du ja Leuten ins Gesicht gucken. Und der Blick ins Gesicht ist ja nicht nur irrelevant, sondern jemand sagt, wie alt er ist und dann denkst du, du bist erst 50?
Ich beschreibe das so, man geht alle paar Jahre auf ein Klassentreffen und es gibt so eine unsichtbare Linie. Auf der einen Seite ist man jung und auf der anderen Seite ist man alt. Und ich meine, wir alle wissen, was ich meine. Ich meine jetzt natürlich, es gibt auch fließende Übergänge und so weiter und so fort. Aber jedes Mal ist es so, dass einige Leute einfach diese Linie überquert haben. Und du denkst, Mann, das letzte Mal war der noch nicht alt.
Ja.
Oder die. Und jetzt ist er oder sie alt. Interessanterweise kommen einige, vor allem die, die sich dann trennen, aus einer schlechten Beziehung aussteigen oder einen Job loswerden, der für sie furchtbar ist, kommen auch wieder zurück über die unsichtbare Linie. Das ist vielleicht nicht in einem genetischen Test abgebildet. Aber die sehen dann besser aus, die sind frischer, die sind wieder da. Da ist nicht nur Licht an, wenn man in die Augen schaut, sondern da ist auch jemand zu Hause. Also das kenne ich umgekehrt auch.
Da ist nicht nur Licht an. Ja, gut. Diesen Effekt gibt's. Und dieser Effekt ist auch nicht ganz irrelevant. Ich habe Leuten schon eine Krankheit angesehen oder angefühlt sozusagen, die die Diagnose noch gar nicht hatten. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber du hörst dann von jemandem, der hat jetzt die und die Diagnose, also eine schlimme, lebensverkürzende Diagnose.
Ja, ja.
Und dann denkst du dir, also irgendwie hatte ich den Eindruck schon vorher.
Naja, ja, ich muss allerdings sagen, ich selber misstraue mir. Ich bin nun auch kein Arzt. Also vielleicht ist das bei dir, hast du eine höhere Treffsicherheit. Ich denke auch manchmal, Mann, sehen die Leute scheiße aus und dann war es überhaupt nichts Ernstes.
Das stimmt.
Also deswegen, und dann, na klar, man merkt sich immer die Fälle, die dann doch was Schlimmes haben.
Ja, ja, und ja. Ich bin da als Arzt nicht besser als du. Also ich kenne ein paar Faktoren, ja klar, aber ansonsten bin ich es auch nicht. Aber im Grunde wollen wir jetzt beide nur betonen, dass diese Tests, diese Bluttests, die dann mit einem biologischen Alter zurückkommen, im Grunde nicht wirklich seriös sind. Dass wir viele Indikatoren haben und dass wir viele Hinweise darauf haben, dass wir vielleicht etwas tun sollten, weil wir jetzt wirklich gealtert sind oder so, oder andere fühlen, dass wir gealtert sind oder wie auch immer. Aber dazu bedarf es dieses einen Tests nicht, zumal das Ergebnis mit 10 Jahren Unterschied schon ziemlich unseriös klingt.
Ich glaube, wenn man dieses Geld nimmt, ich weiß gar nicht, ob man die in Deutschland bekommt, aber wenn man diese $300 nehme, ja, die man dann in Amerika ausgibt und man geht dafür einfach auf eine schöne Wellness-Farm oder macht mal einen Tag Urlaub, ich glaube, dann hat man mehr für seine Gesundheit und seine Jugend getan, ist zumindest mein Verdacht. Auf jeden Fall hat man mehr Spaß gehabt. Ich kann dir am Ende dieses Podcasts noch was sagen, was ich auch gelesen habe, was ich bisher vor dir verheimlicht habe, was auch wieder nicht für Individuen zutrifft, aber was ich einen total spannenden Gedanken finde. Es gibt Forschung, die jetzt, ich will nicht sagen beweist, aber die starke Indizien dafür gesammelt hat, dass Gene, die dazu führen, dass, und das gilt jetzt im Tierreich, also nicht bei Menschen unbedingt, dass man fruchtbarer wird, dass die gleichen Gene, die aus irgendwelchen Gründen, man hat dann vielleicht ein erhöhtes Sexualverhalten oder die Spermien setzen sich besser durch oder man sieht besser aus. Das wurde nicht genauer spezifiziert. Es waren verschiedene Gene, die einfach am Ende dazu führen, dass die Leute, die diese Gene haben, fruchtbarer sind als ihre Mitbewerber, dass die gleichzeitig fast immer lebensverkürzend sind. Dass man also einen Preis dafür bezahlen muss, evolutionär. Wir sind eben dann doch möglicherweise nur dafür da, um unsere Gene weiterzugeben.
Die Männchen.
Die Männer. Naja, ja. Frauen eigentlich auch, natürlich. Die machen das natürlich anders, aber natürlich. Also auch Frauen geben ihre Gene weiter, würde ich jetzt mal sagen.
Nein, nein, aber diese Verkürzung, gilt die für beide Geschlechter oder dieser umgekehrte Zusammenhang?
Die Gene, die du hast, die dich fruchtbarer machen, wie gesagt, das wurde jetzt nicht genauer spezifiziert in dem Artikel, ich habe jetzt die Studie dazu nicht gelesen, die führen auch dazu, dass das Leben verkürzt ist. Was man jetzt natürlich nicht weiß, ist, muss das so sein? Ja, oder gibt es einen evolutionären Mechanismus, den wir Menschen zum Beispiel mit unserer Zivilisation und unserer Medizin oder so schon längst ausgehebelt oder durchbrochen haben? Aber das ist ganz interessant, oder?
Gilt das für Männer oder für beide, dieser Zusammenhang?
Also wenn, dann müsstest du ja sagen, für Männchen oder für Weibchen. Und es wurde generell nur von der Spezies gesprochen.
Ja,
also es war jetzt nicht geschlechterspezifisch. Weil man das, glaube ich, auch nicht an Individuen natürlich beobachtet, sondern man guckt bei großen Populationen, die haben dieses Gen, das macht die fruchtbarer, aber sie leben einfach kürzer. Und die anderen sind weniger fruchtbar, leben aber dafür ein paar Jahre länger. Vielleicht brauchen sie die paar Jahre, um sich dann fortzupflanzen. Das weiß man eben noch nicht. Das ist neue Forschung. Aber faszinierend, oder?
Faszinierend ist das. Wir können es nicht erklären. Wir können es auch nicht, sozusagen einen Sinn dahinter, aber spannend ist es auf jeden Fall.
Spannend ist es. Und ausdrücklich geht es weder um Menschen noch um Individuen. Also jetzt zu sagen, ich kriege keine Kinder, weil dann lebe ich länger, das wäre ein großer Trugschluss. Es könnte mit dem Stressfaktor zusammenhängen, aber nicht mit den Genen.
Genau.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.